Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Dass Demokratie kein Selbstläufer ist, wird immer mehr Menschen bewusst. Nicht nur, weil viele fassungslos verfolgen, was für Nachrichten Tag für Tag von der Trump-Regierung in den USA kommen. Extrem rechte Parteien und Bewegungen sind auch hier in Europa erfolgreich. Die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel setzt sich intensiv mit diesem Phänomen auseinander, analysiert Strategien extremer Gruppen und Parteien. Ihr Buch Radikalisierter Konservatismus wurde vor ein paar Jahren zum Bestseller. Über neueste Entwicklungen, über ihren persönlichen Zugang zum Thema wollen wir reden. Guten Morgen, Natascha Strobel.
Schönen guten Morgen aus Frankfurt. Hallo.
Ja, Sie sind mir heute Morgen zugeschaltet. Viele folgen Ihren Analysen auch im Netz, früher bei Twitter, jetzt bei Blue Sky. Jetzt kommen wir gerade aus dem Wochenende. Nehmen Sie sich da eigentlich auch mal eine politische Auszeit oder läuft das parallel immer so ein bisschen mit?
Es ist schwer, diese Tage eine politische Auszeit zu nehmen, aber ich versuche doch auch hin und wieder Pausen einzulegen. Ich bin gerade in Frankfurt, ich war im Senckenberg-Museum. Die Welt ist ja trotzdem noch nicht ganz furchtbar geworden.
Was man übrigens auch bei Blue Sky beobachten kann oder nochmal kurz einen Eindruck bekommen kann. Sie haben sich da mit den verschiedenen beeindruckenden Ausstellungsobjekten fotografiert und gepostet.
Ja, man muss ja die Welt auch sehen, wie sie ist. Und es gibt so viel Schönes in der Welt. Und wenn man schon an einem Ort wie Frankfurt ist, dann muss man die Gelegenheit nutzen.
Aber jetzt am Morgen dann erster Blick aufs Smartphone oder geben Sie sich da auch noch einen Moment, bis Sie sich mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen?
Ich muss zugeben, ich bin so ein News-Junkie, dass mein erster Griff zum Smartphone ist, um zu schauen, was passiert ist über Nacht.
Deutschlandfunk Kultur mit der österreichischen Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel habe ich gerade schon ganz kurz die Flut der Meldungen angesprochen, die da tagtäglich auf uns einprasseln. Allein Donald Trump produziert ja jeden Tag etliche Meldungen, die einen oft ungläubig zurücklassen, aber auch erschöpfen. Und nicht wenige haben das Gefühl, dass gerade das Teil des Systems Trumps sein könnte und dahinter ja vielleicht sowas wie ein Ablenkungsmanöver stecken könnte. Teilen Sie den Eindruck, Frau Strobel?
Es steckt auf jeden Fall eine Strategie dahinter. Also wenn wir ein bisschen Revue passieren lassen, die letzten Monate mit Grönland und mit dem Panama-Kanal und mit Kanada, allein welche Länder Trump in die USA holen wollte, könnten wir jetzt eine Stunde drüber reden. Und was denn die Ablenkung von was ist, ist ja schon gar nicht mehr nachvollziehbar. Aber was Trump macht, und das hat er schon in seiner ersten Amtszeit gemacht, er ist ein Entertainer. Er unterhält permanent die ganze Welt. Er will permanent im Mittelpunkt stehen. Und viele Medien tun ihm den Gefallen, dass sie mit den dümmsten Meldungen ihn wieder auf die Titelseite geben.
Das ist dieses über die Stöckchen springen. Und im Prinzip wäre es natürlich wichtig, sich zu empören. In den USA sehen wir ja auch zunehmend Demonstrationen. Allerdings haben die bisher noch nicht so die Wucht entfaltet, wie man sie vielleicht angesichts von Trumps Handlungen erwarten würde. Wie erklären Sie sich das? Kommt das, ist diese Erschöpfung, geht die einher mit dieser Nachrichtenflut?
Also die Demonstrationen selbst, die waren ziemlich beeindruckend. Da waren über 5% der Bevölkerung des Landes auf der Straße bei diesen No-Kings-Demonstrationen. Wer auslässt, das ist vor allem die Oppositionspartei, das ist die Demokratische Partei. Da gibt es einzelne Personen, die nicht zur Führungsriege der Demokraten gehören, also Bernie Sanders und AOC und so weiter, die durchaus etwas machen. Aber die Führungsriege der Demokraten ist in Schockstarre. Und das ist wirklich elend mit anzusehen, dass die sich nicht aufrappeln können, eine wirkungsvolle Strategie zu entwickeln.
Vor allen Dingen, weil es natürlich viele Punkte gäbe, bei denen man mal einhaken könnte. Und Sie beschreiben auch immer wieder, Destruktion ist eigentlich eines der Werkzeuge von Donald Trump. Wozu soll die dienen?
Trump hat es verstanden und auch Leute, die so agieren wie Trump, dass die Gegenwart, der Status quo, ziemlich frustrierend ist für sehr viele Menschen, sehr diffus frustrierend ist. Und was er ihnen anbietet, ist, wir zerstören das einfach. Also macht kaputt, was euch kaputt macht. Und ne, das war mal eigentlich ein linkes Credo. Aber dieses Gefühl, dass man mit einem Handstreich alles wegmachen kann, was schlecht ist, das ist das Gefühl, was Trump seinen Anhängern gibt. Und das ist natürlich sehr stark. Und was dann darauf aufgebaut wird, das bleibt ein bisschen im Unklaren. Es wird skizziert mit, es soll so werden, wie es schon mal war, wie es natürlich eigentlich nie war, also diese mystifizierte Vergangenheit. Und dann ist wieder alles ordentlich und dann ist wieder alles gut. Und das ist schon sehr, sehr gefährlich, weil man so tut, als könnte man Gesellschaften einfach neu bauen.
Sehen Sie da historische Vorbilder?
Ja, diese Idee, handstreichartig die Moderne oder in diesem Fall die Postmoderne zu zerstören und dann wieder eine geordnete hierarchische Gesellschaft zu bauen, ist historisch gesehen ein faschistisches Versprechen. Also das ist nichts anderes als das, was die Faschisten oder diese vielen faschistischen Projekte auch gemacht haben. Es ist sehr schön bei Stefan Zweig beschrieben in der Welt von gestern, wo er diese 20er Jahre als diese unordentliche Zeit beschreibt. Und die Nazis waren die Ersten, die so etwas wie Ordnung wieder versprochen haben. Und das ist doch sehr eindrücklich.
Faschismus ist natürlich ein alter Begriff, also 20er Jahre, letztes Jahrhundert, von Mussolini erfunden. Vielleicht können wir da gerade nochmal zusammenfassen. Mhm. Also da ging es natürlich um Ultranationalismus, das Ablehnen der liberalen Ordnung, das Führerprinzip. Lässt sich das tatsächlich so für Sie auf die heutige Zeit übertragen?
Ich weiß, dass das sehr kontrovers ist. Und doch glaube ich, dass wir den Moment nicht verpassen dürfen, zumindest darüber zu diskutieren, ob es nicht auch so etwas wie einen Faschismus des 21. Jahrhunderts gibt. Der Faschismus des 20. Jahrhunderts war eine Reaktion auf die Moderne. Das heißt, es war ein moderner oder ein gegenmoderner Faschismus. Der Faschismus des 21. Jahrhunderts ist eine Reaktion auf die postmoderne Ordnung. Und deswegen wird er nicht exakt so aussehen wie im 20. Jahrhundert. Und doch glaube ich, dass es wichtig ist, sich diese Gedanken zu machen.
Ja, man muss natürlich trotzdem auch sagen, Trump ist ein demokratisch gewählter Präsident. Es gab keinen Marsch auf Washington, jetzt analog zu Mussolinis Marsch auf Rom, ne?
Ja, also wir könnten natürlich über die Gewalt seiner Anhänger reden. Wir können über den 6. Januar reden. Wir können über die Gewalt in den sozialen Medien reden. Aber eins zu eins gleich wird es nicht passieren. Natürlich ist Trump demokratisch gewählt. Ich würde vor allem die Bewegung um ihn herum würde ich als faschistisch sehen. Ob die Partei und der Staatsapparat sind sicher keine voll faschistischen Systeme. Und doch sehen wir die Logiken der Bewegung, die auch dort zu finden sind. Und das sollte uns schon genug alarmieren, um sehr, sehr genau hinzusehen.
Das ist ja auch ein interessanter Punkt. Also wenn Sie sein Umfeld ansprechen, ich habe immer so das Gefühl, also Trump selber geht es eigentlich nicht in erster Linie um eine politische Idee, die er irgendwie verfolgt, sondern um seine Herrlichkeit, um seinen persönlichen Profit natürlich auch. Er macht das, was ihm irgendwie nützlich ist. Was sind das für Leute im Hintergrund, die ihn da Sorgen bereiten?
Das ist genau richtig. Also Trump ist wie ein Cäsar, wie ein König, der angehimmelt werden möchte. Interessant sind die Leute im Hintergrund, die jetzt sehr, sehr eng an ihn getreten sind. Das ist einerseits diese ganze Tech-Bubble, diese Tech-Bros, das ist Thiel, also Peter Thiel, David Sachs, Elon Musk haben wir alle mitbekommen. Die sind alle doch klar faschistisch inspiriert. Da ist Curtis Yarvin so der, ich möchte sagen Theoretiker, den sie alle anhimmeln. Dann gibt es aber natürlich noch immer Stephen Bannon, der einen großen Einfluss hat, der auch die historischen faschistischen Vorbilder hat. Also es ist schon durchaus divers, wer da um ihn herum ist, aber lupenreine Demokraten sind das alle nicht.
Peter Thiel können wir im Augenblick auch den sehr interessanten Deutschlandfunk-Podcast empfehlen. Da geht es eben um ihn und so ein bisschen seine Persönlichkeit und seinen Weg zu beleuchten. Ich meine, Trumps Erzählung ist ja immer wir hier unten gegen die da oben. Warum funktioniert das? Also die Leute, die Sie gerade angesprochen haben, besonders natürlich Peter Thiel, Elon Musk, das sind natürlich alles Multimilliardäre. Und Trump umgibt sich mit denen, schlägt selbst ungeniert aus seiner politischen Macht Kapital. Warum werden die selbst nicht als Teil der Elite wahrgenommen?
Weil sie es geschafft haben, den Konflikt nicht zu einem ökonomischen Konflikt zu machen, wo natürlich die Multimilliardäre klar die oben sind, sondern weil sie es zu einem kulturellen Konflikt gemacht haben. Also es gibt eine ominöse Macht, die unseren Weg zu leben bedroht und die zeigt sich in Feminismus und in DEI, also in diesen Diversitätsprogrammen und so weiter. Und dass wir jetzt vegetarisch essen müssen, also diese ganzen Kulturkämpfe. Und das ist ehrlich gesagt auch nicht so weit weg, wie die faschistische Auseinandersetzung mit der Moderne im 20. Jahrhundert, wo man alle Emanzipationsbewegungen einem Kulturmarxismus übergestülpt hat und gemeint hat, dass die linken Parteien und die kulturellen Emanzipationsbewegungen alle in einem Bunde sind, um das wahre Deutschland oder welches Land auch immer zu zerstören. Und das ist vom Mechanismus sehr ähnlich.
Bei diesem Kulturkampf frage ich mich dann trotzdem immer, was haben diese Tech-Größen, also jemand wie Peter Thiel davon, der sein Geld zum Beispiel mit der Gründung von PayPal gemacht hat, oder eben Elon Musk, weil diese Kulturkämpfe schaffen ja letztlich dann auch ein innovationsfeindliches Umfeld, in dem Denken beschränkt wird.
Ja, Thiel ist ja wirklich ein Ideologe, also dem geht es schon auch um Geld machen und dem geht es schon um sein Geschäftsmodell, aber Thiel ist ein sehr umtriebiger Schreiber, der schon vor vielen Jahren ein Essay herausgegeben hat, The Straussian Moment, wo er sich mit der Postmoderne auseinandersetzt und zu dem Schluss kommt, dass es einen unauflösbaren Widerspruch zwischen Freiheit und Demokratie gibt. Und er entscheidet sich für die Freiheit und meint deswegen, dass dieses demokratische System so nicht weiter bestehen darf, weil es die Freiheit einschränkt. Und das sind auch sehr klare ideologische Ansagen. Das heißt, er ist nicht nur einfach dabei, um sein Geschäftsmodell abzusichern. Das sind sonst sehr viele. Thiel ist wirklich auch ein Ideologe.
Ich möchte den Blick auf Europa weiten und vielleicht lassen sich da auch erstmal Parallelen über die sozialen Medien ziehen, die Trump ja auch scheinbar perfekt bespielt. Natascha Strobel hat gerade vom Entertainer gesprochen. Diese sozialen Medien, Frau Strobel, dienen die in den USA und Europa als Katalysator, also die eine Entwicklung beschleunigen, oder ermöglichen sie die Erfolge der extremen Rechten erst?
Ich sehe das tatsächlich als eigenständige Bewegung und als eine zusammengehörige Bewegung. Also es gibt keine Grenze zwischen dem, was in den USA passiert, dem, was in Europa passiert, aber auch nicht dem, was in Brasilien oder in Indien passiert. Wir haben es längst mit einer transnationalen faschistischen Bewegung zu tun, die sich sehr stark in den sozialen Medien abspielt, weil nicht einmal mehr Sprachgrenzen eine Rolle spielen. Man kann alles mit einem Knopfdruck übersetzen und Memes und Bilder und Videos wirken auch oft, ohne dass man die Sprache versteht oder sie sind mit Englisch untertitelt. Das sind künstliche Grenzen, die man da zieht. Das gehört alles zusammen und diese Bewegung wird ständig in Bewegung gehalten. Also es ist eine permanente Aufregung, es ist ein permanentes negative Gefühle auf Anschlag halten und es zerrüttet die Menschen, die daran beteiligt sind. Also das ist das, was passiert. Wir haben es hier eigentlich damit zu tun, dass Menschen einen guten Teil ihres Alltags nicht in demokratischen Räumen verbringen, in den sozialen Medien.
Und es scheint ja auch so, dass in diesen Räumen ein normaler Diskurs mit vernünftigen Argumenten gar nicht mehr möglich ist. Das ist wahrscheinlich Teil der Strategie, oder?
Ja, und es ist auch Teil des Designs, also mit den Algorithmen, auch damit, wie sich zum Beispiel Elon Musk selbst in diesen Räumen bewegt, sieht man, es klingt fast naiv zu sagen, man könnte ja dort diskutieren, das kann man nicht. Es ist ständig negative Gefühle produzieren, ständig Aufregung, ständig Hass, ständig Angst verbreiten und sich gegenseitig hochstacheln.
Nun sind natürlich extrem rechte Parteien auch schon eine ganze Zeit erfolgreich in Europa? Also gucken wir nach Österreich zu Ihnen oder zum Beispiel nach Frankreich oder auch Italien. Was hat dort den Nährboden geschaffen? Also die sind ja schon so lange erfolgreich, da waren die sozialen Medien noch kein so großes Thema zumindest.
Wir sehen den Aufstieg der rechtsextremen Parteien in Europa seit den 80er Jahren. Und das hat natürlich viele Gründe. Nichts ist monokausal, wenn es um soziale und politische Phänomene geht. Die Prototypen des modernen Rechtspopulismus sind Österreich, die Schweiz, Italien und Frankreich. Und das hat sehr viel einerseits mit der Geschichte der Länder zu tun, hat sehr viel auch mit dem politischen System zu tun, also dass da man sich als neue, frische Kraft präsentieren konnte, die ein verkrustetes System aufbricht, hat aber natürlich auch mit der Zeit selbst zu tun. Wir erleben seit den 80ern den Durchbruch des Neoliberalismus, wir erleben, dass Produktivität und Lohnentwicklung auseinandergehen, wir erleben eine deutliche Beschleunigung des Lebens und das hat sich dann sehr schnell eigentlich in allen Ländern durchgesetzt und man muss sagen, Deutschland ist die Ausnahme.
Warum? Warum ist Deutschland da so lange, hat Deutschland so lange getrotzt sozusagen?
Das hat tatsächlich was mit dem Umgang zu tun, den man mit der eigenen Geschichte hat, den Österreich so nicht hatte, wo die Aufarbeitung sehr spät begonnen hat. Und das hat etwas damit zu tun, dass auch die konservative Partei doch sehr lange sehr stabil geblieben ist und der Versuchung nicht erlegen ist, sich einer rechtsextremen Partei anzubiedern. Ob das jetzt noch länger Bestand hat oder nicht, wird die Zeit zeigen. Ich bin leider sehr skeptisch.
Einige sagen ja nun eben aber auch, dass konservative Parteien wie die CDU nicht mehr als solche erkennbar gewesen sind, zu sehr die Mitte fokussiert haben und erklären so zumindest dann auch die Erfolge der AfD. Könnte da etwas dran sein oder sehen Sie das gar nicht so?
Da muss ich wirklich widersprechen, weil das ist so ein Narrativ, was die extreme Rechte spinnt, dass die Zeiten so links oder so liberal geworden sind. Dabei ist das Thema, über das man seit 10 Jahren redet, ist ja Migration. Ist ja Migration verbunden mit Sicherheit, Asyl, Flucht und so weiter. Es gibt eigentlich kaum ein Thema, über das man mehr spricht. Und jetzt redet man schon über das Thema Nummer 1 und man übertrifft sich in autoritären Lösungen. Und überraschenderweise hilft das nur der extrem rechten Partei und führt nicht dazu, dass die weniger Erfolg haben. Also glaube ich, dass dieser Ansatz nicht sehr erfolgsversprechend ist.
Was für Strategien empfehlen Sie denn dann? Also wir sehen ja die Probleme, die gibt es ja tatsächlich. Wie sollte man denen begegnen oder wie sollte man die thematisieren? Wie sollte man damit umgehen?
Ich glaube, man darf die extreme Rechte nicht zum Nordstern der Politik machen. Es ist nicht immer, wenn die extreme Rechte etwas sagt oder tut, dass sich alle dazu verhalten müssen und dass man das dann 4 Tage lang durch alle Medien spielen muss. Das Grundproblem ist, dass demokratische Parteien keine Antworten mehr haben auf die Zeit. Und zwar auf die Zeit, so wie sie ist. Es sind oft Antworten auf die 70er oder die 90er, weil man sich dorthin zurückwünscht und weil man Menschen suggeriert, dass die gegenwärtigen Krisen nur so ein Missgeschick der Geschichte sind und dass alles wieder so werden kann, wie es mal war. Und das stimmt nicht. Man muss Menschen schon sehr klar machen, dass das so nicht weitergeht, wie es jetzt ist.
Aber es ist natürlich... Ja, oder vielleicht nur ganz kurz als Einschub. Das ist auf der anderen Seite natürlich sehr verführerisch, ne? Also wir haben ja vorhin schon von dieser Erschöpfung gesprochen. Und wenn wir mal diese ganzen Krisen sehen, also die Kriege, die Klimakrisen, dadurch ist die Politik gefordert, teilweise auch überfordert, weil eben keine einfachen Lösungen, wie Sie ja gerade gesagt haben, da sind. Aber auf der anderen Seite bieten diese extremen Parteien diese einfachen Lösungen an oder behaupten sie ja zumindest. Das ist doch dann ein Dilemma. Wie lässt sich das auflösen?
Es würde vielleicht schon helfen, wenn demokratische Parteien einmal ansprechen, dass wir alle überfordert sind. Also wir müssen uns zu allem positionieren. Wir müssen alles in Eigenverantwortung lösen. Die Pandemie, die Klimakrise, die Kriege. Zu allem müssen wir irgendwie als Individuen Stellung beziehen und Lösungen finden. Aber das ist doch Aufgabe von Politik. Und ich würde mir mal wünschen, dass demokratische Politik nicht so tut, als wäre alles okay, sondern auch mal formuliert, dass es zu viel ist. Es ist zu intensiv, es ist zu schlimm, es ist zu krass. Aber nicht einmal dieses Gefühl wird verbalisiert, weil man so tut, als wäre alles ganz normal. Es ist aber nicht mehr normal. Und wir kommen zu diesem Normal auch nicht mehr zurück. Wir können nur nach vorne in der Geschichte. Und dieses nach vorne muss aber auch formuliert werden. Aber was demokratische Politik im Moment tut, ist, den Status quo zu bewahren. Aber der Status quo ist längst nicht mehr gut.
Deutschlandfunk Kultur, viele schätzen die politischen Analysen von Natascha Strobel. Allein im sozialen Netzwerk Blue Sky hat sie über 60.000 Follower. Wann haben Sie sich eigentlich begonnen, für Politik zu interessieren? Also war das als Jugendliche für Sie schon ein Thema?
Nicht so, wie ich jetzt die Jugendlichen sehe. Das beeindruckt mich sehr. So war ich nicht als Jugendliche. Aber ich komme aus einem sehr sozialdemokratischen Elternhaus und ich bin sehr geprägt, auch von meiner Oma, die ein Kriegskind ist und die mir immer schon als Kind auch mitgegeben hat. Also, ja, die Nazis, das sind die Schlechten, die auf gar keinen Fall. Und das hat mich schon von Anfang an geprägt.
Das heißt, es wurde auch dann ein bisschen diskutiert zusammen mit der Oma zu Hause.
Ja, also darüber wurde nicht diskutiert, sondern das war
Das
eine
stand fest,
Feststellung und
ja.
die hat gegolten. Nein, aber es war also so ein kultureller Antifaschismus, den hat sie mir von Anfang an mitgegeben. Und ja, ich bin aus einem Arbeiterhaushalt, ich bin die erste aus meiner Familie, die studiert hat. Und diese Identität, dieses Bewusstsein, das hat sie mir doch schon sehr stark mitgegeben.
Ihre Mutter, alleinerziehend, in den ersten 12 Jahren ihrer Kindheit zumindest, hat das auch ein besonderes Verhältnis dann geprägt?
Absolut. Also meine Mama ist meine beste Freundin und ich kenne es gar nicht anders. Also dass Frauen arbeiten, dass Frauen verantwortlich sind, dass die das Leben organisieren, das habe ich genauso immer mitbekommen und von beiden als Vorbild auch immer klar. Ich muss mein eigenes Geld verdienen, ich muss schauen, dass ich die beste Bildung, die ich bekommen kann, bekomme. Ich muss finanziell auf eigenen Beinen stehen, weil so machen das die Frauen in meiner Familie und das ist mir sehr bewusst.
Was hat Ihre Mutter gemacht beruflich?
Meine Mutter hat eine HTL abgeschlossen und war chemisch-technische Assistentin in einem Pharmabetrieb.
Sie haben gerade erzählt, eine erste in der Familie, die studiert hat, Skandinavistik. Wie ist das, ist die Wahl auf das Studium gefallen?
Ehrlich gesagt bin ich einfach auf die Universität und habe dort an diesem Orientierungstag und ich war völlig überfordert, weil alles war groß, alles war neu. Ich habe niemanden gehabt, der mir sagen kann, wie das dort funktioniert. Und dann bin ich auf die Skandinavistik gekommen und das war so familiär und das war so nett. Und dort habe ich mich gesehen, dass ich dort nicht untergehe. Und ich hatte ein ganz naives, romantisches Vorstellung von
Wie
Skandinavien.
sah die aus?
Ach, alles ist schön und die Musik mag ich und diese Dinge, die wurde mir dann doch recht schnell ausgetrieben, aber ich bin sehr, sehr froh, ein Orchideenstudium studiert zu haben und eine Geisteswissenschaft studiert zu haben, neben der großen Massenstudium Sozialwissenschaft.
Warum sind Sie da froh? Also, was hat das dann bereitet, so ein spezielles Studium?
Erstens einmal wirklich, jeder auf diesem Institut hat sich gekannt und hat sich geholfen. Und wenn man irgendwie bürokratische Probleme hatte, haben sich die dort im Sekretariat wirklich mit einem hingesetzt. Und da bin ich echt dankbar, weil ich das nicht meine Stärke ist, das Organisieren von diesen Dingen. Weil mir die Geisteswissenschaft ganz, ganz viel Handwerkszeug in die Hand gegeben hat, um das zu verstehen, mit dem ich mich heute beschäftige. Ich glaube, ich würde Faschismus nicht so gut verstehen, hätte ich nicht auch den geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Und ich weiß, dass das oft so als brotlose Kunst gilt, aber zum Nachdenken über Dinge, auch was was soziale Prozesse geht, auch für die Sozialwissenschaften, sind Geisteswissenschaften unerlässlich.
Sie haben gerade von dieser idealisierten Vorstellung gesprochen über Skandinavien, die Sie hatten. Sie hatten ja dann auch Zeit für einen Realitätscheck, sagen wir mal so. Sie haben auch in Norwegen studiert eine Zeit. Gibt es da etwas, woran Sie sich besonders erinnern?
Dass es unglaublich teuer war und dass ich, glaube ich, nach der ersten Woche nicht wusste, wie ich das überstehen soll. Nein, also was mich unglaublich beeindruckt hat, wie ich dort war, war, wie viele Frauen in Positionen zu sehen sind, die ich damals in Österreich, was ich nicht kannte. Also wirklich an Baustellen und in schweren Berufen. Das hat mich echt beeindruckt. Das ist eine sehr durchaus verschlossene Gesellschaft ist und dass man da wirklich hineinkommen muss, aber eine Gesellschaft, die einander sehr vertraut. Also ich habe noch dieses Bild vor mir, wie wir auf einem Konzert waren, einer der größten Bands von Norwegen, Kaisers Orchestra damals, die gibt es leider nicht mehr, und wir Austauschstudis kommen in diese Konzerthalle und fragen uns, wo sollen wir eigentlich unsere Rucksäcke und Jacken hin tun? Die Garderobe hat nicht offen. Und dann haben wir gesehen, dass die alle das einfach in eine Ecke schmeißen, in die Konzerthalle gehen und dann kommen sie alle wieder raus und nehmen ihr Zeug wieder. Und sie haben keine Angst, dass etwas gestohlen wird oder dass sie es nicht wiederfinden. Und da dachte ich, ich bin irgendwie in Bullerbü gelandet, weil das ist die zweitgrößte Stadt Norwegens und die Leute legen einfach ihre Jacke in die Ecke bei einem Konzert.
Warum haben Sie denn dann eigentlich Skandinavistik, also Sie haben ja gerade auch gesagt, Orchideenfach zwar, aber das nicht weiter verfolgt und dann tatsächlich das Studium natürlich abgeschlossen, aber nochmal ein Politikstudium draufgesattelt?
Genau, also ich habe Skandinavistik abgeschlossen, ich habe Dänisch und Norwegisch, die beiden Sprachen gelernt. Ja, ich habe das eigentlich parallel schon gemacht, weil ich schon noch das Gefühl hatte, also Geisteswissenschaften und Literaturwissenschaften sind sehr schön, sind sehr nerdig, aber ich möchte irgendwie die Welt auch verstehen. Und da habe ich das Instrumentarium der Sozialwissenschaften gebraucht mit seinem ganzen Methodenkoffer. Und in der Kombination bin ich sehr, sehr glücklich.
Sie haben dann später sich in Ihrer Diplomarbeit mit der identitären Bewegung beschäftigt. Daraus wurde dann auch Ihr erstes Buch. War damit gleich schon auch der Fokus Ihrer Arbeit bis heute gesetzt?
Ja, ich habe das bei Frau Professor Kreisky, die leider dieses Jahr oder letztes Jahr verstorben ist. Und die hat mich das sehr bestärkt, das auch in die Öffentlichkeit zu bringen, weil sie sehr früh erkannt hat, dass das wichtig ist, das zu verstehen. Und eigentlich ist das Thema zu mir gekommen. Ich war eigentlich sehr lange nicht gewusst, auf was ich mich spezialisieren soll. Aber in dem Jahr vor meiner Diplomarbeit haben sich die Identitären quasi an meinem Institut in Wien gegründet. Und da hat es mich gepackt. Und ich bin da, die haben immer zuplakatiert alles. Und ich bin dann immer in der Früh hin und habe alle Sticker, alle Plakate abgesammelt. Ich glaube, ich habe nach wie vor das beste Archiv der identitären Bewegung und wollte jeden Code, jede Anspielung verstehen.
Vielleicht müssen wir gerade nochmal kurz sagen, also das ist sicherlich ein Begriff, den man schon mal gehört hat, identitäre Bewegung. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wer die eigentlich sind und was die wollen.
Die identitäre Bewegung hat sich Anfang der 2010er gegründet, erst in Frankreich und war dann in Österreich auch sehr stark, die zum ersten Mal so etwas wie eine übergreifende faschistische rechtsextreme Bewegung waren, die vor allem dadurch aufgefallen sind, dass sie im öffentlichen Raum sehr stark präsent waren, auf der Straße Störaktionen gemacht haben und dann einheitlich in diesem Schwarz-Gelb und mit diesem Lambda-Symbol waren und die jetzt sehr stark auch geprägt haben, die Politik der Parteien, vor allem auch der AfD.
Die meisten Menschen, die sich gegen rechtsextreme Strömungen engagieren, werden nicht nur angefeindet, sondern auch bedroht. Damit muss auch die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobe leben. Was begegnet Ihnen da?
Ich muss sagen, es gibt so ein Grundrauschen, das ich fast nicht mehr wahrnehme. Also ich bekomme täglich Mails, wo man mich beschimpft, erboste Mails, die sehr unfreundlich sind. Die nehme ich schon kaum mehr wahr. Wo es dann wirklich harsch wird, ist, wenn es zu Bedrohungen übergeht, wenn es Morddrohungen sind, wenn es Vergewaltigungsdrohungen sind, und vor allem, wenn es gegen die Familie geht. Das ist dann etwas, was ich so nicht mehr ignorieren kann. Das kommt nicht auf täglicher Basis vor, aber es kommt doch sehr regelmäßig vor.
Und es gab tatsächlich ja auch schon den Vorfall, dass in Ihrem Küchenfenster ein Einschussloch gefunden wurde.
Ja, das war am Anfang, als das Buch über die Identitären rauskam, war tatsächlich ein Einschussloch in meinem Küchenfenster von einem Luftdruckgewehr, wie sich später herausgestellt hat. Und das war schon eine sehr deutliche Botschaft. In dem Moment fand ich so absurd, dass mir die Tragweite gar nicht bewusst war. Jetzt im Nachhinein war das schon ein heftiger Einstieg in das Thema.
Ja, vor allen Dingen, also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das macht doch dann auch was mit einem. Dann fängt man doch wahrscheinlich auch an, sich im Alltag einmal mehr umzugucken oder bewegt sich dann zumindest nicht mehr ganz so ungezwungen im öffentlichen Raum.
Ja, also das habe ich mittlerweile so internalisiert, dass es mir immer erst auffällt, wenn andere mich darauf ansprechen. Also wenn ich aus der Straßenbahn aussteige, dann schaue ich, dass niemand hinter mir geht. Generell, ich schaue, dass niemand hinter mir geht. Und wenn jemand aufholt, dann trete ich zur Seite und lasse die Person vorbeigehen. Ich fahre zu bestimmten Uhrzeiten nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe immer etwas an mir, wo Leute wissen, wo ich bin. Ich gebe immer durch. Ich sage Leuten, wenn ich wo bin, und so weiter. Also ich habe sehr, sehr viele Sicherheitsmaßnahmen, die für mich normal sind, aber die wahrscheinlich, wenn man sie jemand Unbedarfterem erzählt, sehr, sehr viel wirken.
Na und vor allen Dingen ist das ja dann auch mit Einschränkungen im Alltag verbunden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr jederzeit in den Bus steigen kann.
Ja, also ich muss immer planen, meine Wege. Also so sagen, ja, ich fahre jetzt in die Stadt und dann fahre ich irgendwann wieder zurück. So funktioniert das nicht. Ich muss mir immer überlegen, wo nehme ich ein Taxi, welches Taxi nehme ich, wem gebe ich Bescheid, dass ich jetzt in einem Taxi bin, wem gebe ich Bescheid, wenn ich zu Hause bin. Ja, das ist mit sehr viel Planungsaufwand.
Bringen Sie dann auch so Anfeindungen, also Sie sagen Grundrauschen, bringen Sie das dann auch konsequent zur Anzeige?
Ich habe mir wirklich alles zur Anzeige gebracht, aber es sind sehr langwierige Prozesse und es sind sehr schwierige Rechtslagen, die nicht ermöglichen, dass man an anonyme Sachen herankommt. Das heißt, ich bringe schon, wenn es wirklich Drohungen sind und so weiter, zur Anzeige, aber ich erwarte mir nicht mehr so viel, weil die Rechtslage doch sehr ungenügend ist.
Was würden Sie sich da wünschen? Was müsste da besser werden?
Ich würde mir wünschen, die Plattformen zur Verantwortung zu ziehen. Es kann, wenn sich jemand auf den Marktplatz stellt und schreit, dass er meine Kinder umbringen möchte oder was er nicht alles tun möchte, dann wird er ziemlich schnell die Polizei kommen und die Person festnehmen. Und dann wird es Leute geben, die sagen können, ach, das ist der und der und der. In den sozialen Medien kann das de facto einfach passieren und es kommt niemand und es hilft einem niemand. Und das darf nicht sein. Ich muss irgendwie an die Person rankommen können, die sich hinstellt und vor tausenden Leuten sagt, dass sie meine Kinder umbringen möchte. Mir ist wirklich egal, wie man das macht. Ich habe die technische Expertise nicht. Ich will nur, dass es passiert. Mhm.
Sinn dieser Drohung ist natürlich, sie so einzuschüchtern, dass sie möglicherweise irgendwann mit ihrer Arbeit aufhören oder das nicht mehr möglich ist. Was motiviert sie denn trotzdem weiterzumachen, diese Widerstände anzugehen?
Ich laufe zum größten Teil tatsächlich auf Trotz. Ich möchte diese Leute besser kennen, als sie sich selbst kennen. Und das gelingt mir. Und das ist tatsächlich meine Motivation. Ich möchte immer diesen einen oder zwei Schritte voraus sein, es antizipieren können, was als nächstes passiert. Einerseits ne, aus Trotzgründen, aber andererseits, weil uns das Möglichkeiten gibt, zu agieren und weil ich das gerne den demokratischen Kräften zur Verfügung stellen möchte, damit sie früh genug Strategien entwickeln können, dem beizukommen.
Sie haben ja auch schon am Anfang unserer Sendung gesagt, man darf sich auch nicht nur an dem Negativen festhalten, man muss auch das Positive sehen, natürlich auch, um sich selbst zu schützen, sicherlich. Heute Abend treten Sie in Frankfurt bei einer Veranstaltung der Bildungsstätte Anne Frank auf mit dem schönen Titel Sparkle of Hope, also Funken der Hoffnung. An welchen Funken halten Sie sich denn da fest?
Es gibt so viel. Also ich bin sehr am Negativen fokussiert. Aber es gibt so viele Leute, die so gute Sachen machen. Und Menschen sind so beeindruckend, was sie auch unter den widrigsten Umständen zu Wege bringen. Und das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung. Weil Menschen im Grunde gut sind, weil Menschen solidarisch sind, weil sich, sobald irgendwo ein Problem auftritt, Menschen zusammentun, um sich zu unterstützen, um solidarisch zu sein. Und das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung.
Das ist interessant, dass Sie das sagen oder immer noch dran festhalten, dass die Menschen gut sind und solidarisch sind. Andere würden sagen, erleben wir nicht dauernd einen zunehmenden Egoismus, dass nur die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden?
Man darf nie zynisch werden, man darf nie fatalistisch werden oder defätistisch werden. Wenn man ein negatives Menschenbild ist die Grundbasis eines rechten, eines autoritären Weltbilds. Und ich habe ein solidarisches, ein progressives, ein linkes Weltbild. Das heißt, ich glaube immer an das Gute in den Menschen. Ich glaube immer daran, dass Menschen im Grunde zur Solidarität fähig sind. Und dass sie, aber natürlich bin ich naiv, durch die Umstände, durch die systemischen Gegebenheiten dazu animiert werden, egoistisch zu sein, dass sie dazu animiert werden, ständig in Konkurrenz miteinander zu stehen und das Schlechteste aus ihnen herausgekitzelt wird. Aber ich glaube, dass wenn man Menschen lässt und wenn man sie nicht zum Schlechten erzieht, dass sie gut sind.
Dieses Solidarischsein, es ist ja natürlich grundsätzlich immer die Frage, wie biegen wir ab in Richtung Zukunft? Mal abgesehen von Solidarität, so heißt ja auch Ihr letztes Buch, was wären denn für Sie noch andere wichtige Schritte in die richtige Richtung?
Ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir miteinander leben wollen, wie wir wirtschaften wollen, wie wir mobil sein wollen, wie wir Transport und so weiter, Logistik organisieren wollen, weil nur das Wollen ist zu wenig. Wir müssen auch die Gegebenheiten haben. Und für mich ist klar, dass dieses System am Ende ist. Wir können nicht so weitermachen, wie es jetzt ist. Wir können nicht so wirtschaften, wir können nicht so produzieren, wir können nicht so Mobilität gestalten. Und das ist jetzt natürlich gruselig zu sagen, es muss ganz anders werden. Aber dieses Anders kann ja auch gut sein. Dieses Anders kann ja auch besser sein als die Gegenwart. Und darüber würde ich mir viel lieber Gedanken machen, als ständig in Angst vor der Zukunft zu leben.
Also ein bisschen Mut machen. Heute Abend kann man Natascha Strobel dabei erleben beim Dinner Talk in Frankfurt, Sparkle of Hope in der Bashuka, glaube ich. Ne? Kann man da noch hinkommen? Kann man da dabei sein oder muss man sich da anmelden?
Ich glaube, man muss sich anmelden und ich behaupte, man kann es noch und hoffe, dass die Veranstalter jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Also kleiner Tipp für Frankfurt heute Abend. Natascha Strobel, herzlichen Dank für das Gespräch heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.